Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge, zu einem neuen Vorgeplänkel hier in der Reihe von Okay Cool holt nach. Und dieses Mal geht's um ein Spiel, das 2002 erschienen ist, und Leute, die mich gut und besser kennen, wissen, 2002 gab's in meinem Leben nur Platz für ein einziges Spiel, nämlich Age of Mythology. Das erschien damals, hoch und runter gespielt, keinen Blick für was anderes gehabt, und so entging mir ein Rollenspiel, das heute in meiner Wahrnehmung so ein bisschen gilt wie ein Klassiker aus der zweiten Reihe. Und zwar Divine Divinity. Dieses Spiel von Larian Games, die heute bekannt sind unter anderem für Baldur's Gate 3. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, das möchte ich gerne nachholen, das suche ich mir mal aus, das sieht interessant aus. Und jetzt apropos interessant, ich habe auf der Suche nach Gästen einen Glücksgriff gelandet, möchte ich fast sagen. Zufällig hörte ich ihn im fantastischen Podcast von Falco Löffler und dachte mir, was für ein Zufall, ich muss ihm schreiben. Und jetzt ist er da, und zwar Dr. Patrick Grieser, er ist heute Psychotherapeut, aber jetzt kommt der Knaller. Damals hat er bei Divine Divinity als Autor mitgearbeitet. Ich drehe durch. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Ich freue mich sehr. Wie ist das denn jetzt? Holen wir jetzt hier ein Stück deiner Vergangenheit, über das du gar nicht mehr nachdenken wolltest, zurück in die Gegenwart? Oder wie stehst du dazu?
Ja, also ich habe sehr, sehr positive Erinnerungen an meine Zeit in Belgien, damals bei Larian Studios. Es ist natürlich ein Stück weit Geschichte, weil ich heute eigentlich so gut wie gar nichts mehr mit Computerspielen oder Rollenspielen zu tun habe, hauptberuflich. Aber damals, es war eine andere Zeit gewesen, und ich blicke da wirklich mit schönen Erinnerungen immer mal wieder zurück und sage, war eine tolle Zeit gewesen.
Richtig, richtig schön. Ich freue mich ganz doll, dass du mich da ein bisschen durchbegleitest. Für alle, die neu bei dieser Reihe hier dabei sind oder womöglich bei Okay Cool, ganz kurz die Erklärung. Hier im Vorgeplänkel, da machen wir uns warm. Ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt. Wir tauschen uns aber so ein bisschen über deine Geschichte mit diesem Spiel natürlich aus und meine Erwartungshaltung an den Titel. Und dann starte ich rein und dann treffen wir uns hier wieder, wenn ich es durchgespielt habe. Und dann reflektieren wir so ein bisschen, was da so passiert ist. So machen wir das. Ich habe ganz viele Fragen an dich, bevor ich die stelle. Ich hole mal die Leute kurz ins Boot, die gar keine Ahnung haben, was sie mit Divine Divinity anstellen sollen. Also, ich habe es schon gesagt, ist von Larian Games, erschien am 20. September 2002, also mittlerweile vor über 20 Jahren, und sollte, kleiner Fun Fact, fand ich ganz interessant, ursprünglich mal Divinity The Sword of Lies heißen, aber der Publisher damals, Infogramm, hat gesagt, nö, macht das mal lieber nicht, macht einen anderen Namen, und so wurde dann Divine Divinity draus. Ist, wie gesagt, ein Rollenspiel, ich habe schon nachgelesen, ich sage auch gleich wo, weil das ist auch ein ganz schöner Moment gewesen. Ist ein Rollenspiel, das sich aber ganz dolle anzulehnen scheint an das Diablo von damals. Hat ganz starke Hack-and-Slash-Elemente. Es gibt aber auch sowas wie, man kann mit den Leuten viel sprechen. Es gibt so eine Art Ruf oder Prestige, gemessen an den Taten in der eigenen Spielwelt, wie die Leute auf einen reagieren. Man kann auch schon so ein paar Gegenstände durch die Gegend schmeißen, wie man es auch hier von Divinity 2 und so weiter kennt. Oder von Baldur's Gate 3 natürlich. Und das ist der Knaller übrigens. Mir war das gar nicht klar. Divine Divinity reiht sich ein in eine gigantische Franchise-Geschichte, über die ich gar keine Übersicht hatte. Und zwar Divine Divinity, dieses Rollenspiel, erschien, wie gesagt, 2002. 2004 gab es Beyond Divinity, auch so ein Rollenspiel. 2009 gab es Divinity 2. Und dann gab es 2014 und 2017 Divinity Original Sin 1 und 2. Um Gottes Willen. Also ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie groß dieses Franchise ist. Und dann, wie gesagt, nach Divinity 2, oh Gott, Divinity Original Sin 2, hat Larian Games dann Baldur's Gate 3 gemacht. So viel erstmal dazu. Zur Geschichte des Spiels selbst kann ich noch gar nichts sagen, weil ich keine Ahnung habe. Ich weiß nur, Gut und Böse kämpfen um ein mächtiges Artefakt, den Schwarzen Ring. Und da hört auch mein Wissen um die Geschichte schon auf. Ist auch egal, weil da kommen wir dann drauf zurück so richtig, wenn ich es danach geholt habe. Und jetzt kann ich noch sagen, und dann leite ich wieder zu dir über, wo ich davon gelesen habe. Und zwar, ich habe mich ganz doll gefreut, ich blättere hier manchmal in so eine Art Classic Roleplay Game Lexikon von Bitmap Books herum, wo ganz viele Rollenspielklassiker der letzten, weiß ich nicht, 40 Jahre oder so versammelt sind. Und da taucht dieses Spiel auch auf. Und das führt mich zu der Frage, Patrick, wie fühlt sich das an zu wissen, du hast bei einem, ich sag mal, laut diesem Buch, der Klassiker von Reihe 2, vielleicht sogar Reihe 1, mitgearbeitet?
Ja, also da ist man schon irgendwo stolz auf das Erreichte. Du hast ja auch gerade gesagt, das sind ja noch viele Ableger und Nachfolger dann erschienen im Laufe der Zeit. Ich habe mir auch immer mal wieder die Spiele angeschaut und dann stößt man natürlich auch auf bestimmte Namen oder Charaktere, die man selbst geschaffen hat damals in der Zeit. Ne? Also ja. Die Welt Rivellon, da habe ich wirklich lange beispielsweise nach einem passenden Namen für diese Spielwelt gesucht, weil ich gedacht habe, das muss irgendwie, ja, das muss man sich einprägen können. Und wenn man das dann sieht, das wird immer wieder aufgegriffen, das ist schon eine sehr, sehr schöne Sache.
Abgefahren, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der Name aus deiner Feder stammt, das ist ja hochspannend. Kannst du vielleicht bei der Gelegenheit mal umreißen, was genau war eigentlich deine Aufgabe? Weil ich meine, ne, Autor, da kann man sich viel drunter vorstellen, vor allem dann auch noch Anfang der 2000er, End 90er, wo das eh alles noch ein bisschen so ineinander überfloss. Was hast du denn da eigentlich genau gemacht?
Also meine Aufgabe, als ich damals nach Belgien kam, war, du musst dir das so vorstellen, damals war ja sehr populär diese Fantasy-Rollenspiele auf dem PC, das Schwarze Auge gewesen. Teil 3, Schatten über Riva, kam raus, das war ja auch von Attic dann ein Erfolg gewesen und daran sollte ja dann das Schwarze Auge 4 anknüpfen. Und das sollte meines Wissens damals von Larian quasi umgesetzt werden. Und da gab es aber dann irgendwie interne Streitereien, wie auch immer, dass dann eigentlich das Schwarze Auge 4 eine Totgeburt war und der Sven Winke, dann der Chef von Larian, gesagt hat, wir bringen unser eigenes Spiel quasi heraus, weil die Engine steht alles, wir sind nicht vom Schwarzen Auge abhängig, wir machen quasi unseren eigenen Serienkosmos. Und ich bin damals zu Larian gekommen, das war eigentlich eine ganz interessante Anekdote. Die GameStar hatte damals quasi einen neuen Spieleredakteur gesucht und das haben die damals so wie so ein Casting gemacht, ja, in ihren Spielezeitschriften. Und ich habe mich damals darauf beworben, bin dann auch in die Endauswahl gekommen, bin dann aber nicht genommen worden und das war auch gar nicht schlimm für mich, weil ich dadurch eben durch diesen Prozess dann mit dem Sven Winke durch einen Zufall in Kontakt gekommen bin, weil er gesagt hat, hier, du schreibst ja Artikel für Online-Zeitschriften, du hast eigene Bücher verfasst, hast nicht Lust, wir suchen einen Spieledesigner, Spieleautor, der so ein bisschen in dieser Welt, die wir quasi gestalten möchten, Leben einhaucht. Und da bin ich dann quasi nach Belgien gekommen und habe mich dann auf dieses Abenteuer eingelassen. Also meine primäre Aufgabe war zuallererst mal gewesen, ein Spieleuniversum zu entwickeln. Ja,
weil einfache Aufgabe, kein Problem, los geht's.
Und das war so das allererste, ne, dass man sich erstmal überlegen musste, die ganzen Namen, dann natürlich auch die Völker, die Rassen, alles. Es gab damals schon von dem Sven Winke, er hatte so einen Spieleordner ausgearbeitet gehabt mit so Anreizen, was er da alles umgesetzt haben möchte. Das hat er mir dann gegeben. Den habe ich dann mehr oder weniger auswendig gelernt und habe dann natürlich versucht, so ein bisschen meine eigenen Ideen einfließen zu lassen und letztendlich war ich bei dem Divine Divinity dann verantwortlich, sag ich mal, ja, für das Universum, für die Charaktere, für die Dialoge, aber auch für die Rätsel. Ja, das war so meine Hauptaufgabe. So ein bisschen gab es auch Berührungspunkte, sag ich mal, mit der Spielemechanik, ne? Also wie man es umsetzt, weil am Anfang war eher so die Idee gewesen, dass man einen Titel schafft, ähnlich wie Ultima 7, Black Gate oder Serpent Isle, also wo die Charaktere, die NPCs dann auch ein Eigenleben beispielsweise haben, also eine möglichst lebhafte Welt, wo man auch alles manipulieren kann und so weiter. Und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit auch bedingt durch den Publisher so ein bisschen verändert, dass man dann gesagt hat, Diablo ist ja relativ erfolgreiches Spiel, wir wollen eigentlich mehr was wie Diablo haben Und das wirst du dann wahrscheinlich, wenn du das Spiel auch spielen wirst, sehen, dass es dann im letzten Drittel, soweit ich das noch korrekt in Erinnerung habe, wird es so von einem klassischen Rollenspiel immer mehr und mehr zu einem Actionspiel oder Action-Rollenspiel mutieren, das Ganze. Ne? War nicht meine Idee gewesen. Ich bin eigentlich mehr so der Ultima-Fan, aber das waren Vorgaben vom Publisher gewesen.
Das ist ja super spannend. Hattest du damals noch Kollegen oder Kolleginnen, die auch mit dir sich diese Autorentätigkeit geteilt haben?
Genau, ich hatte damals 2, 3 Kollegen gehabt. Die kamen aus Belgien, einer kam aus Deutschland und wir haben dann natürlich immer zusammengesessen und haben dann uns überlegt, wie wir die Dialoge gestalten. Also ich bin ja kein Native Speaker, es wurde alles auf Englisch geschrieben. Und da haben die mich dann natürlich dann auch tatkräftig unterstützt gehabt. Also das waren einfach mit dem Serienkosmos, waren mehrere Leute vertraut gewesen. So Namen, Charaktere, Dialoge, das war hauptsächlich so mein Metier gewesen, inklusive die Quests auch.
Die Leute da draußen und ich auch werden sich jetzt fragen, wie kam er eigentlich dazu, dass er das auch offenbar konnte? Also hattest du schon Vorerfahrung, was das angeht? Weil ich meine, dass du eine Leidenschaft für das Medium hast, das ist ja schon klar, weil du dich ja auch beworben hast bei der Gamester ursprünglich. Aber hattest du Vorerfahrung, auf die du da zurückgreifen konntest?
Ja, es gab damals so ganz bekannte RPG-Plattformen. Das war zum Beispiel RPG.com und mystics.de. Da habe ich dann immer Artikel für Rollenspiele geschrieben, die rauskamen. Und habe dann auch, ich bin ja neben meiner Tätigkeit als Psychotherapeut auch Schriftsteller, also ich mache viel so im Bereich Horror, Science Fiction, Fantasy. Habe damals meinen ersten Fantasy-Wälzer rausgebracht, der natürlich, ich muss dazu sagen, grottenschlecht geschrieben war als Erstlingswerk, aber sich hervorragend verkauft hat. Ne?
Echt?
Und das Ding ging weg. Wie noch was, heute bin ich da gar nicht mehr so stolz drauf.
Verrätst du, wie das heißt, oder das, willst du ja, lieber?
Das ist der Hüter des Termons, das ist mein Erstlingwerk und ich muss sagen, also ich bin da sehr objektiv, das ist nicht gut geschrieben, ja, und man muss aber auch dazu sehen, in welchem Kontext damals, da war ich ja Anfang 20 gewesen, ja, und da war ich noch nicht da, wo ich vielleicht heute bin. Ja?
Ich habe, kurzer Funfact am Rande, ich habe diesen Titel natürlich jetzt bei einem großen Online-Versandhändler mal eingegeben und werde direkt erschlagen von der Auswahl von sehr lustig aussehenden Thermosflaschen. Also damit kann er nichts anfangen, da ist es wohl nicht zu finden.
Nee, das ist auch längst, glaube ich, vergriffen, dieses Buch. Aber das ging damals weg ohne Ende. Und dadurch, dass es eine gewisse Bekanntheit dann auch in Deutschland hatte, hat dann dazu einfach geführt, dass ich dann mit dem Sven Winke in Kontakt kam, in Austausch. Und er hat mich damals schon gefragt, hier, wie sieht's aus? Hättest du nicht Lust oder... Ich habe damals aber mich auf diesen GameStar-Job fokussiert, weil das war damals, wenn man so Anfang 20 ist, war das mein Traumberuf, das wollte ich unbedingt werden. Und ich habe da so meinen Fokus drauf gesetzt gehabt, das hat dann aber nicht geklappt gehabt. Das ist übrigens auch noch eine ganz nette Anekdote. Ich war zwar nur noch 2 Leute übrig bei diesem Bewerbungsgespräch für diesen Posten. Und ich hatte vorher mit dem Gunnar Lott gesprochen gehabt, Bewerbungsgespräche gehabt und dann hat er mich angeschrieben und hat gesagt, also es sind nur noch 2 Leute übrig, du und jemand anders, komm mal in München in der Redaktion vorbei. Da ist dann auch der Jörg Langer, den möchte ich mal kennenlernen und wir entscheiden uns dann für eine Person. Bin ich hin, natürlich sehr, sehr aufgeregt und alles und das Gespräch war dann schon fast abgeschlossen. Ich hatte wirklich ein super Gefühl, dass das auf jeden Fall klappt. Und dann hatte der Jörg Langer, war es glaube ich gewesen, gesagt, ja, also wir schauen uns das an und entscheiden dann. Und dann, Dom, habe ich den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, naja, und wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, dann geht die Welt auch nicht unter.
Wie ich das schon gesagt habe, fatal.
Das war's. Aber weißt du, damals war ich schon so Psychotherapeut, ja, weil letztendlich, ja, das würde ich auch als Psychotherapeut Leuten sagen, die scheitern. Ne? Das überlebt man. Und eine Tür geht zu, eine andere auf. Aber ich habe in dem Moment schon gewusst, oh Scheiße, das war's gewesen. Und ja, dann kam ich eben wieder sehr intensiv mit dem Sven Winke in Kontakt und seiner damaligen Partnerin, das war die Lynn gewesen, die so das ganze PR, die Außendarstellung von Larian gemacht hat Und die haben mich dann nach Belgien eingeladen, ob ich mir das vorstellen kann, weil sie sich auch das Buch angesehen haben, das Erstlingswerk, das ja damals sehr populär war. Und so kam ich dann nach Belgien zu denen.
Du hast dann auch wirklich dort gelebt und gearbeitet, oder? Weil ich meine, wir sind jetzt im Jahr, also es muss irgendwo um 2000 dann wohl herum sein, nehme ich mal an. Das ist ja nicht so easy jetzt mit Homeoffice wie heute. Also du musst da wohl hingegangen sein dann, ne?
Ich bin tatsächlich hingegangen. Das war am Anfang, hatten die noch ihr Office in Gent gehabt. Da habe ich tatsächlich unter der Woche in so einem Apartment-Hotel gelebt und bin dann immer ins Büro. Bin dann teilweise eben an den Wochenenden mit dem Zug dann wieder nach Hause gefahren, da bist du 7-8 Stunden unterwegs, montags dann wieder zurück nach Belgien, also das war schon sehr anstrengend. Und irgendwann sind die dann nach Oudenaarde gegangen. Oudenaarde musst du dir vorstellen, das ist so ein ganz kleines Kaff in nirgendwo, also das sind ein paar Bauernhöfe und Häuser drumherum und da hatten die sich eben ein Haus quasi angemietet gehabt mit Räumlichkeiten, wo dann auch die ganzen Programmierer, Soundleute, wie auch immer, eben dann nächtigen konnten. Und ich habe mir dann mit einem der Grafiker quasi das Zimmer geteilt. Im Endeffekt muss ich dazu sagen, es war eher ein Einzelzimmer, weil du musst dir das so vorstellen, die Leute, die fürs Design zuständig waren, das waren Tagmenschen, ja. Also ich bin morgens um 9 aufgestanden, habe mich dann um 10 vor den Rechner gesetzt und habe dann bis 18, 19 Uhr mit denen gearbeitet. Da war aber noch nicht viel los gewesen, weil die ganzen Programmierer und Grafiker, die sind Nachtmenschen sind es gewesen. Das heißt, die sind erstmal so gegen 17 Uhr oder 16 Uhr vielleicht aus ihren Löchern gekrochen und haben dann die ganze Nacht über gearbeitet. Ja, das heißt, also da war immer, egal zu welcher Uhrzeit du dort warst, wenn du um 4 Uhr gekommen bist, nachts, da haben die Leute vom Rechner gesessen, haben programmiert. Und deshalb habe ich mich mit dem Grafiker, war es eher ein Einzelzimmer, weil wenn ich aufgestanden arbeiten gegangen bin, ja, ist der ins Bett gegangen. Und wenn ich dann quasi fertig war und schlafen gegangen bin, ist der aufgestanden und runter dann programmieren gegangen. Deshalb, das war mehr ein Einzelzimmer dann gewesen. Und da habe ich dann die Woche über gearbeitet. Ja, und bin dann so alle 2-3 Wochen mal mit dem Zug wieder zurück nach Frankfurt dann gefahren.
Wie alt warst du in der Zeit?
Ich müsste so Anfang 20, 22, ja, 23, ja, 24 gewesen sein, ja.
Und wie lange hast du mitgearbeitet?
Ich vermute mal, ich kann es nicht mehr so genau sagen, weil es eben jetzt schon wirklich über 20 Jahre, mehr als 20 Jahre her ist. Ich denke mal, dass ich so ein Jahr dabei war. Ne?
Ja, krass.
Und das war dann auch so, sag ich mal, einer der Gründe, warum ich dann aus dem Team wieder geschieden bin. Also jeder hat irgendwie zu mir gesagt, Mensch, du bist doch verrückt, das ist doch eigentlich ein Traumberuf, was du machst. Warum bleibst du da nicht? Aber wie gesagt, dieses Oudenaarde, das war eben nirgendwo gewesen. Du hast nichts rundherum gehabt. Gegenüber gab es einen so ein Dorfrestaurant, das war vielleicht mehr Kneipe gewesen als Restaurant, da konntest du essen, aber es gab keinen Supermarkt und du bist 100 Meter gelaufen und hast im Feld gestanden. Und da war erstmal rundum, ja, hast du ins Weite gesehen, da war gar nichts. Und das ist natürlich auch etwas, das drückt dann irgendwann aufs Gemüt. Weißt du, du bist dann mit der Arbeit fertig, gehst raus spazieren und du hast diese endlose Weite, aber da ist eigentlich nichts, ne? Und hast deine Freunde, Bekannten zu Hause, die dann irgendwie feiern gehen und alles, ne? Und dann denkst du halt auch irgendwie, Mensch, du verpasst eigentlich gerade was. Und das war dann so der Punkt, wo ich die Entscheidung dann auch getroffen habe, nee, eigentlich, also ich bin jetzt Anfang, Mitte 20, ich will eigentlich wieder zurück nach Deutschland ins Leben, weil da in einem kleinen Kaff werde ich nicht glücklich.
Ja, ich werde gleich nochmal Detailfragen so zu der Entwicklung selbst stellen, die mich sehr interessieren, aber um diese Geschichte vielleicht kurz zu Ende zu führen, wie kam es denn dann, dass du dich dann, also wie ich total nachvollziehen kann, nach der Entscheidung da wieder wegzugehen, dann aber auch aus der Spielebranche rausgegangen zu sein scheinst? Ich habe mal nachgeguckt, tatsächlich zumindest bei Moby Games, die ja immer sehr gewissenhaft da bei allen möglichen Menschen aus der Branche ihre Spiele auflisten, scheint das ja wirklich dein einziges Spiel gewesen zu sein, an dem du mitgearbeitet hast. Also warum hast du dann gesagt, nö, ich gehe komplett aus der Branche?
Das hat dann damit zusammengehangen, dass ich nach Deutschland zurück bin und dann gedacht habe, naja, eigentlich, du hast ja jetzt gar nichts. Du hast keine Ausbildung, du hast kein Studium. Wie soll denn jetzt die Reise weitergehen? Und die ganzen Freunde von mir, die Gleichaltrigen, die mit mir in die Schule gegangen sind, die hatten dann teilweise schon fertig studiert gehabt, ne, oder waren relativ fortgeschritten im Studium mit Ausbildung. Und da hatte ich dann natürlich auch die Angst irgendwo gehabt, ich verliere den Anschluss. Mm. Und also ich bin jetzt nicht irgendwie im Bösen ausgeschieden, sondern das war dann einfach etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt was studieren, was mich interessiert, wo ich was mit anfangen kann. Und das muss jetzt nicht automatisch etwas sein, was vielleicht mit der Spielebranche zu tun hat.
Nur aus Neugier, wenn es damals schon die Homeoffice-Möglichkeiten wie heute gegeben hätte, wärst du dort geblieben?
Also ich habe teilweise sogar, muss ich sagen, vom Homeoffice aus gearbeitet.
Ja.
Das war aber lange nicht so effektiv gewesen.
Nee.
Weil damals gab es kein Zoom oder Teams oder so. Ja, da gab es nur das Telefon oder ICQ, hieß es damals noch.
Sehr gut.
Oder hast chatten können. Aber das war irgendwo, da warst du dann so weit weg vom Schuss irgendwo,
ja,
wo ich dann gesagt habe, das bringt es irgendwie nicht. Ne? Und man muss auch sagen, das fand ich sehr gut, also Sven Winke ist ja ein Mensch, der hat sehr, sehr hohe Anforderungen. Also der segnet nicht alles gleich automatisch ab. Also ich habe teilweise Entwürfe 20 Mal eingereicht, bis er gesagt hat, jetzt ist es perfekt, jetzt nehmen wir das Ganze. Ja. Mhm. Du hattest ja am Anfang so erzählt gehabt, der Untertitel von Divine Divinity war ja mal A Sword of Lies. Dieser Titel Sword of Lies, der tut mir heute noch manchmal Albträume bereiten, weil der Sven wollte, ja, wir müssen ein Schwert unterbringen und es muss das Schwert der Lügen sein. Und erfinde irgendwas zu einem Schwert mit Lügen. Das ist der Titel. Und ich habe mir da doch so schwer getan irgendwie, was irgendwie eine Geschichte um ein Schwert der Lügen irgendwie zu erfinden. Und es wurde alles irgendwie niedergeschmettert, weil natürlich auch das Ganze, damals gab es diesen Schriftsteller Terry Goodkind, der ziemlich populär war mit, ich glaube, seiner Serie hieß Sword of Truth. Also es genannt das Schwert der Wahrheit quasi. Und ich dann überlegt habe, okay, wie kriegen wir da jetzt einen Spagat hin, dass das jetzt nicht irgendwie diametral zum Terry Goodkind das Ganze steht, dass wir da was haben, was irgendwie kreativ ist. Das ist mir aber während meiner ganzen Schaffenszeit eigentlich nie gelungen, dieses Dilemma zu lösen. Interessant dabei ist, meine Nachfolgerin, die dann ins Team gerückt ist, war die Rihanna Pratchett gewesen.
Ach.
Das war die Tochter von, oder ist die Tochter von Terry Pratchett. Also jemand sehr Bekanntes. Und sie hat dann quasi auf dieser Welt, die ich geschaffen hatte, damals aufgebaut und das dann eben auch zu Ende geführt. Weil ich muss dazu sagen, als ich ausgeschieden bin, war das Spiel noch lange nicht fertig gewesen.
Ja, was würdest du so schätzen, wie weit es da so war, wenn du es mit Prozentangaben so bemessen müsstest?
Ja, das ist natürlich jetzt im Nachgang sehr schwierig zu sagen.
Ja.
Ich würde mal sagen, es war schon relativ weit fortgeschritten, weil natürlich auch der Publisher einen unheimlichen Druck gemacht hat. Ja,
ja.
Die wollten ein fertiges Produkt haben. Ich denke mal, als ich draußen war, waren wir vielleicht bei 75-80%. Also da hat man schon mit dem Feintuning angefangen und das waren dann auch so Sachen, wo man so übergegangen ist in die Schiene, ja, weg von Ultima mehr zu Diablo.
Mhm,
und wir müssen jetzt das letzte Level, das die letzte große Welt, muss ein einziges Gemetzel sein, so wie bei Diablo, wo man tausende von Monstern töten muss. Da war ich eigentlich auch nicht mehr so d'accord, wo ich gesagt habe, das ist jetzt nicht so das, was ich wirklich im Sinn hatte mit Divine Divinity. Ich bin halt eher so der Ultima-Mensch.
Ja, krass. Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, so auf diese Arbeit selbst, nachdem wir jetzt mal deine Geschichte im Schnelldurchlauf sozusagen gehört haben, wie kann ich mir denn vorstellen, die Atmosphäre dort, die Stimmung, aber auch der Druck, der da in der Luft gehangen sein könnte, weil wenn ich dann so höre, so Szenen wie die einen arbeiten nachts, die anderen tagsüber, Druck vom Publisher und sowas, würdest du sagen, die Stimmung war angespannt oder, wenn sie gut war, dass zumindest ein gewisser Druck spürbar auf dir lastete?
Also einen Druck direkt hat man nie gespürt. Man hat natürlich schon gehört, dass der Publisher da Resultate haben möchte. Ich mich, muss aber auch sagen, dass Sven Winke hat, glaube ich, so den Druck sehr stark von diesem Kreativteam irgendwie weggehalten, weil, ich sag mal, das hätte sich wahrscheinlich auch negativ dann auf die Kreativität ausgewirkt. Also die Arbeitsatmosphäre, die war wirklich im Team Weltklasse gewesen. Ja. Es gab damals auch den Musiker Kirill Pokrowski, hieß er, glaube ich, leider vor ein paar Jahren verstorben. Das musst du dir so vorstellen. Ich hatte das Zimmer direkt neben seinem Tonstudio. Und wir haben uns teilweise göttlich eben gefetzt gehabt, weil das war ein kompletter Nachtmensch. Und der kam dann irgendwann nachts um Mitternacht, ist der ins Tonstudio und hat dann die Musik hochgedreht und die Bässe und alles, dass ich senkrecht im Bett gestanden habe. Oh. Ja. Und so wirklich so ein Erlebnis werde ich nie vergessen. Da war es bestimmt 2 Uhr nachts. Ich war also fix und fertig gewesen, weil ich einen wirklich langen Tag, intensiven Tag hinter mir hatte und eigentlich am nächsten Tag früh raus wollte, weil ich da weiterarbeiten wollte an einer bestimmten Sache. Und dann um 2 Uhr ging die Musik los und richtig laut. Ich natürlich senkrecht im Bett gestanden, klopfendes Herzen, alles. Und da bin ich dann mit meinem Schlafanzug, mit meinem Pyjama in das Tonstudio von ihm gegangen. Und er hat dann da gestanden mit 5, 6 jungen, attraktiven Frauen, die mich alle angeschaut haben. So nach dem Motto, wo kommt denn der Typ jetzt her und warum trägt er einen Schlafanzug? Und ich dann zu ihm so, Kirill, wirklich, es ist zu laut, ich muss schlafen. Und er hat nur da gestanden, total versteinert. Und er hat gesagt, oh mein Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid.
Aber hat der gefeiert oder waren das Sängerinnen? Oder?
Ja, das waren wahrscheinlich Fans gewesen.
Ach, so ist das.
Ich sag mal, der war damals ein Bewunderer schöner Dinge gewesen. Und okay. Hätte ich gewusst, dass da mehrere attraktive Frauen im Tonstudio sind, hätte ich mich bestimmt nochmal umgezogen. Aber so bin ich natürlich nichts wissend. Weißt du, einen karierten Schlafanzug da rübergedackelt und denk so, oh scheiße, was ist jetzt los?
Holy shit, ist ja unglaublich. Okay, das ist ja richtig lustig. Okay, harter Kontrast, aber auch eine Frage, die mich sehr interessiert, diese Arbeitsprozesse, wie das eigentlich so ablief. Du hast schon erzählt, du hast ja da viele Stunden am Stück gearbeitet und geschrieben und was weiß ich, wie funktioniert das denn eigentlich? Also vor allem bei so Riesenaufgaben wie, naja, erschaff halt mal eine Welt gemeinsam mit deinen Kollegen. Wie sah das so aus? Gab es da eine Liste von Dingen, die du da vor dir hattest, wo du wusstest, alles klar, all diesen Dingen muss ich eine Geschichte schenken oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also so in etwa, du musst dir das so vorstellen, du hast einen Leitsordner vom Sven Winke, wo er schon mal so ein bisschen alles umrissen hat, wie er sich das Ganze vorstellt. Also wie ein 300-Seiten-Exposé im Endeffekt. Boah. Und das schaust du dir an, machst dir eigene Notizen, alles. Dann ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also ich habe in dieser Zeit wieder ganz viele Rollenspiele, Oldschool-Rollenspiele durchgespielt. Also ob das jetzt Ultima irgendwie 6, 7, 8 war, ob das jetzt Magic Candle beispielsweise war. Also ich habe wieder die Spiele gespielt, die mich damals begeistert haben, um einfach mal zu schauen, wie haben die das Ganze umgesetzt, was machen die gut, was kann man von diesen Mechaniken dann beispielsweise für Divine Divinity übernehmen. Dann war es natürlich so, du musst dir das vorstellen, auch wenn du später dann dieses Spiel spielst, es gibt dieses erste Dorf, in dem du quasi aufwachst, und da begegnest du dann auch diesem Zauberer, Sandalore heißt er. Der Name stammt übrigens vom Sven Winke, den habe ich nicht erfunden, und der dich so ein bisschen einweist. Das war im Endeffekt schon da. Also diese Grafiken gab es, du konntest durch dieses Dorf laufen. Es gab nicht Spielercharaktere, aber es gab im Endeffekt keine Dialoge, keine Quests. Ja, es gab nur diese Grafik und du konntest da drin rumlaufen. Ja, hast irgendwelche Hasen hoppeln sehen oder so, und das war es im Endeffekt gewesen. Und dann hat man sich da natürlich dann so Maps erstellt und hat sich das Ganze eben angeschaut und hat dann überlegt, okay, jetzt ist es an dir, irgendwie Quests zu generieren für dieses erste Dorf, was natürlich auch so ein bisschen wie ein Tutorial sein sollte, dich in die Geschichte quasi einführt. Und das heißt, da hat man dann bestimmte Aufgaben entwickelt. Dann hat man natürlich immer irgendwo an dieser großen Storyline irgendwo gefallen, hat geschaut, wo stehe ich. Das war so ein Prozess eigentlich. Du bist so Schritt für Schritt vorgegangen. Du hattest ein grobes Konzept und hast dann versucht, die einzelnen Teile dann zum großen Ganzen quasi zusammenzusetzen.
Das ist ja hochspannend. Spielst du dieses Spiel heute eigentlich noch? Hast du da, wie sieht denn deine Beziehung zu diesem Titel aus?
Also ich sag's mal so, ich habe sehr angenehme Erinnerungen. Ich habe es auch bei mir im Regal stehen. Ich sammle ja PC-Rollenspiele und Adventure-Spiele, habe da auch viele Schätze stehen. Also das hat natürlich bei mir einen Ehrenplatz. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es schon sehr, sehr lange nicht mehr zur Hand genommen und gespielt. Das Problem ist einfach, da reicht einfach die Zeit einmal beruflich nicht aus. Da habe ich auch viel mit Schriftstellerei noch zu tun. Das andere ist natürlich, ich bin natürlich nach wie vor ein leidenschaftlicher Spieler und Zocker. Also ich nehme mir dann auch immer vor, so diese 50, 60 bis 80 Stunden Spiele durchzuspielen. Und da bleibt einfach keine Zeit, das mal wieder vorzuholen und den Computer einzulegen und das dann zu zocken.
Ja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Prophet. Ich bin jetzt derjenige, der dir das Spiel quasi wieder in den Alltag zurückträgt, indem ich dir erzählen werde von dem, was ich da erlebt habe. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Apropos, gibt's denn was? Das wird mich mal auch brennend interessieren. Gibt's denn, ich weiß es nicht, eine Quest, eine Geschichte, ein Charakter, irgendeine Itembeschreibung, nach der ich besonders Ausschau halten soll, quasi ein Fußabdruck von dir, auf den du besonders stolz bist?
Das würde ich dir sehr, sehr gerne sagen. Das Problem ist, es ist zu lange her. Ich habe mich jetzt auch zur Vorbereitung auf den Podcast nochmal so intensiv mit beschäftigt. Was habe ich damals umgesetzt und gemacht? Das Problem ist, das Spiel ist trotz allem natürlich wahnsinnig komplex. Ja. Und ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, also das war damals irgendetwas, was ich bewusst reingesetzt habe, weil du musst dir es auch so vorstellen, es gab wahnsinnig viele Veränderungen im Spiel. Mhm. Als wir damals angefangen haben, war es erstmal so, ja, wir wollen so Dialoge haben wie bei Ultima Blackgate, also weniger wie bei False Prophet, sondern mehr Blackgate. Gut, habe ich Blackgate durchgespielt, nochmal mir angeschaut. Wunderbar, hab da wunderschöne Dialoge gemacht. Dann war es so, die Dialoge sind gut. Du bist zwar kein Native Speaker, das müssen wir dann vom Native Speaker noch anpassen lassen, ist ja logisch. Aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen der Witz. Wir wollen das eigentlich mehr so witzig haben. Also so wie, ja, so Terry Pratchett-Dialoge. Ja. Also es muss mehr so, man muss schmunzeln können. Also habe ich es wieder umgeschrieben und das Ganze mehr so auf witzig gemacht. Das wurde dann aber wieder 180 Grad quasi gedreht. Und dann hat man wieder gesagt, nee, eigentlich wollen wir es ja so haben. Die Spieler sollen gar nicht viel lesen, 2-3 Sätze oder so, weil sonst ist wieder Reizüberflutung. Das heißt, vieles, auch die Quests, war ein ständiger Prozess, was dann immer und immer wieder überarbeitet wurde. Und deshalb war auch diese Entwicklungszeit so wahnsinnig lange gewesen, weil die Ansprüche einerseits von Sven Winke sehr hoch waren, zum anderen, weil es immer wieder Änderungen gab und eigentlich auch gute Sachen immer wieder rausgeworfen hat.
Dann bin ich mal gespannt, wenn ich dann nachdem ich es durchgespielt habe, von vielleicht Figuren oder so erzähle, ob dann da was bei dir klingelt.
Sehr gerne,
da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Dann frage ich mal so rum, von dem, was du noch weißt über dieses Spiel, bevor ich mich jetzt gleich aufmachen werde für dieses Abenteuer, gibt's denn was, was du mir als Tipp mitgeben würdest, als Tipp, als Ratschlag, als liebe verbale Geste, wo du sagst, so guck mal, das ist gar nicht so schlecht, wenn du vielleicht darauf achtest oder wenn du das im Kopf behältst. Es können auch so abstrakte Dinge sein wie, nimm dir alle Zeit, guck dich gut um. Ich bin ganz gespannt.
Also der Tipp, den ich dir geben würde, ist, schau mal, also versuch mal in diese Welt einzutauchen.
Ja.
Also ich habe da immer als Referenz Blackgate von Ultima. Das ist ja etwas, Grafik ist absolut veraltet für die heutige Zeit, aber du hast immer noch so ein Erlebnis, als wären die Charaktere echt, die gehen ihrem Tagesablauf nach. Und versuch mal, da einzutauchen und zu schauen, lebt diese Welt, ist es ähnlich wie bei Black Gate. Das war zumindest damals, als ich das Team verlassen habe, waren das schon Charaktere, die auch ihrem Tageswerk nachgegangen sind. Und also wenn du so diesen Eindruck hast, ja, man kann in diese Welt eintauchen, das wäre natürlich für mich sehr, sehr schön. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann in der finalen Version, wie es dann verändert worden ist. Das Problem ist einfach, ich habe es zur damaligen Zeit, das ist auch so etwas, warum ich es nicht mehr in die Hand genommen habe. Ich habe es, glaube ich, damals, ich konnte es ja irgendwann nicht mehr sehen, weil du hast dich ja jeden Tag mit beschäftigt. Und dann wolltest du auch mal andere Sachen irgendwo sehen, ne? Und da hast du dann natürlich auch so eine Reizüberflutung. Das war dann halt too much gewesen, weil du kanntest ja jede Ecke irgendwo. Und auch so vielleicht dieses Spielerlebnis, wie ich es damals so ein bisschen noch in Erinnerung hatte, ist eben, schau mal, ob es vielleicht auch so ist auf der Reise, wenn du dich da begibst, ob das von einem klassischen Rollenspiel sich mehr und mehr zu einem Diablo-Klon entwickelt.
Ja, oh, das ist spannend. Das habe ich mir mal direkt notiert, diesen Prozess, ob man den dann wirklich im Spiel auch so wahrnehmen kann, jetzt wo ich es weiß. Und ich kann dir jetzt schon direkt sagen, ich freue mich jetzt noch mehr auf dieses Spiel. Und das meine ich ganz ernst ohnehin, weil ich ja dieses Genre auch gerne mag. Und ich habe Divinity Original Sin 2 gespielt, also quasi das letzte Spiel dieses Riesen-Franchises. Baldur's Gate 3 sowieso, hat damit nichts zu tun, aber selbes Entwicklerstudio. Und dann aber, jetzt kommt noch oben drauf, dein Füllhorn an Geschichten, die dem Ganzen nochmal so einen besonderen Charakter geben, weil ich jetzt schon so nochmal eine andere Beziehung zu dem Spiel habe, das da auf mich wartet. Da bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt und ich freue mich wirklich sehr, dass du diese Reise mit mir gemeinsam unternimmst. Ich würde sagen, oder? An der Stelle brechen wir die Zelte ab. Wir ziehen einfach mal los nach Rivellon und hören uns dann wieder, wenn ich, wie sage ich denn, meine Heldentat vollbracht habe, keine Ahnung. Jedenfalls, wir hören uns wieder und dann folgen ganz viele weitere Fragen rund um die Entwicklung und ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, ich werde viel leiden. Das ist ja oft in diesen etwas älteren Spielen, dass sie durchaus überraschend sind auf der einen oder anderen Weise. Ich bin gespannt. Wir lassen es auf uns zukommen und hören uns in einiger Zeit wieder.
Ich freue mich, ich bin zu allen Schandtaten bereit.
Sehr gut. Ja, bis dann, würde ich mal sagen.
Tschüss.